Ja, ich freue mich auch, dass ich heute Abend hier sein darf mit meiner Frau Annegret. Wo hat sie sich versteckt? Ah, da hinten in der Ecke sitzt sie. Das ist ein großes Vorrecht und ich habe mich vorhin ein bisschen umgeschaut und ich habe bemerkt, ich finde kaum jemand mit Krawatte hier. Da dachte ich mir, jetzt zieh meine auch aus. Das ist nämlich schön warm bei euch. Und das muss ja nicht sein, dass ich hier unnötig anfange zu schwitzen. Normalerweise fange ich immer beim Predigen an zu schwitzen, aber das muss man nicht forcieren. Ja, liebe Freunde, ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen. Das letzte Mal ist, glaube ich, schon über ein Jahr her oder vielleicht sogar noch länger, als ich hier gestanden habe und auch über das Wort Gottes mit euch nachgedacht habe. Und heute wollen wir einfach über das Evangelium reden und nachdenken. Und wir haben das Thema gewählt, was, glaube ich, auch sehr interessant ist für alle Leute hier, jung oder alt. Können vernünftige Leute an Gott glauben? So haben wir das überschrieben. Aber bevor ich in das Thema einsteige, will ich natürlich auch einige persönliche Dinge weitergeben. Nicht nur, dass ich mich freue, mit meiner Frau hier zu sein, in Bietigheim-Bissingen. Ich erinnere mich gerne an die vielen Jahre, die wir zusammen gearbeitet haben am Evangelium in Ludwigsburg, an dem großen Marktplatz. Erstmal am Marktplatz mit dem Bus und dann abends im Bärensaal. Und ich habe immer noch die Hoffnung im Herzen, dass wir irgendwann da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben. Und dafür beten wir auch. Nicht nur meine Frau und ich, sondern auch bei uns in der Gemeinde. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Monheim am Rhein. Das ist direkt an der Südgrenze von Düsseldorf, zwischen Düsseldorf und Leverkusen. Und da darf ich natürlich auch, das haben mir die Brüder immer aufgetragen, herzliche Grüße ausrichten an die Geschwister der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen. Nun, eben hat der Rudolf Ebershäuser schon erwähnt, dass ich viele Jahre beim Missionswerk Heukelbach gearbeitet habe. Das tue ich jetzt schon über 10 Jahre nicht mehr, sondern darf mich eines Rentnerdaseins erfreuen. Und ich kann euch allen sagen, das ist echt klasse. Morgens aufzustehen und sich zu strecken und laut zu rufen, ah, Feierabend, das ist wirklich gut. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Und ich freue mich, aber ich habe immer noch genug Arbeit. Ich werde immer noch eingeladen zu Diensten evangelistischer Art oder auch Lehrdienste, um über das Wort Gottes gemeinsam nachzudenken. Dann darf ich noch eine ganz wichtige Sache sagen, weil sicherlich auch einige hier sind, die vielleicht zum ersten Mal in so einer Veranstaltung sind, dass da keiner überrascht ist von euch, dass ich euch alle duze während meiner Botschaft. Und damit will ich nicht irgendwie zum Ausdruck bringen, so eine plumpe Vertraulichkeit, sondern ich möchte einfach die Botschaft des Evangeliums so persönlich wie möglich in dein Herz hineinrufen. Deswegen nicht denken, was ist das denn für ein Lümmel? Der weiß wohl nicht, was sich gehört, wie man mit erwachsenen Menschen umgeht. Also wenn wir hinterher ins Gespräch kommen, dann werde ich dir zeigen, dass ich das sehr wohl weiß. Aber während der Botschaft heute Abend und auch morgen und am Sonntagmorgen werde ich euch einfach mit dem vertraulichen Du anreden. So, nun haben wir ja die Überschrift über dieses Thema heute an der Wand schon stehen: Können vernünftige Leute an Gott glauben? Und eigentlich ist das schon eine außerordentlich interessante Frage, weil ich persönlich glaube, dass die Existenz Gottes eine Sache des gesunden Menschenverstandes ist. Und das ist auch der Grund, warum Gott seine Existenz niemals irgendwie intellektuell beweist. Weil das, was wir in der Natur um uns herum sehen, Beweis genug ist. Und ich werde heute Abend ein Stück aus dem Römerbrief, aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem 1. Kapitel, und zwar die Verse 18 bis 32. Und damit jeder die mitlesen kann, habe ich die Bibeltexte, die ich zitiere, auch immer an die Wand geworfen. weil ich will, dass jeder mitlesen kann, was in der Bibel, im Gotteswort steht, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was Gottes Wort sagt, was in seinem Wort steht, viel effektiver ist als das, was ich mir ausgedacht habe, um das eine oder andere vielleicht noch von einer anderen Seite zu beleuchten. Deswegen werde ich alle Texte, die aus der Bibel kommen, immer auch an der Wand haben, damit jeder sie mitlesen kann. Nun, ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 1 die Verse 18 bis 32, in denen Gott die traurig-tragische Tatsache festhält, dass Menschen nicht an die Existenz Gottes glauben. Und in den ersten Versen dieses Abschnitts zeigt uns Gottes Wort, warum es eher unvernünftig ist, an seiner Existenz zu zweifeln. Und dann in den Versen 21 bis 32, dann sehen wir, welche Konsequenzen es für uns und für unsere Gesellschaft hat, wenn wir die Beweise seiner Existenz nicht ernst nehmen. Und deswegen beginne ich als erstes einmal mit den ersten drei Versen aus diesem Abschnitt, Römer 1, die Verse 18 bis 20 zunächst einmal. Könnt ihr alle das lesen, auch ganz hinten in der letzten Reihe? Super. Also, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten durch Nachdenken wahrgenommen, damit sie ohne Entschuldigung seien. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes. Nun, der Apostel Paulus, von dem der Römerbrief ja stammt, der ihn niedergeschrieben hat, der spricht hier über Dinge, die uns Gott in Bezug auf seine Existenz zum Nachdenken mitgegeben hat. Und deswegen finde ich diese Formulierung, die ich in einer Bibelübersetzung so gefunden habe, die finde ich so bezeichnend, dass wir durch Nachdenken etwas wahrnehmen können. Und das wünsche ich mir auch für heute Abend, dass wir bereit sind, nachzudenken und nicht einfach nur nachplappern, was wir irgendwo mal von irgendwelchen Leuten gehört haben oder aufgeschnappt haben. Und als erstes möchte ich mit euch über das äußere Zeugnis der Schöpfung Gottes nachdenken. Wir haben ja gerade gelesen, in den Versen 19 und 20 sagt uns Paulus, dass das von Gott Erkennbare, ich wiederhole, er sagt uns, dass das von Gott Erkennbare seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten durch Nachdenken wahrgenommen wird. Und dann fügt er noch hinzu, damit sie ohne Entschuldigung sind. Keiner kann sagen, wenn er einmal vor Gott steht, keine Ahnung gehabt, dass es dich gibt. Weil dann wird Gott auf jeden Fall antworten, schon mal die Augen aufgemacht und eine Blume angeschaut oder eine Schneeflocke oder egal was und mal drüber nachgedacht, wo das alles herkommt. Also Gott hat sich seit der Erschaffung der Welt in dem Geschaffenen offenbart. Das sagt er uns in seinem Wort. Aber die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wird denn diese Offenbarung Gottes, also dieses Sichtbarwerden Gottes, wird uns das denn auch von der Natur bestätigt? Nun, die Schöpfung deutet auf eine ganze Reihe von Dingen hin, die uns das bestätigen, dass er das gemacht hat. Und ich will einige Beispiele nennen. Ich beginne einmal damit und behaupte, die Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle wirklich bereit seid, wirklich mitzudenken und nachzudenken. Also wenn etwas geschaffen wird, was vorher nicht da war, dann muss es einen Anfang gegeben haben. Und wenn es einen Anfang gibt, dann muss es eigentlich auch jemanden geben, der es angefangen hat. Das ist eigentlich ziemlich logisch, oder? Also noch einmal, wenn etwas geschaffen wird, was vorher nicht da war, dann muss es einen Anfang gegeben haben. Und wenn es einen Anfang gegeben hat, dann muss es jemanden gegeben haben, der es angefangen hat. Und die Schöpfung weist also auf einen Schöpfer hin und die Bibel bestätigt das. Ganz am Anfang, die ersten Zeilen der Bibel, da lesen wir schon, im Anfang oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und sogar die Naturwissenschaft geht davon aus, dass das Universum einen Anfang hatte. Das war nicht immer so. Das war lange nicht immer so. Früher, im Mittelalter und davor, da dachte man immer, dass das Universum ewig existiert. Dass es keinen Anfang hatte. Hört mal, was Albert Einstein, und ich denke, dass Albert Einstein sicherlich in der modernen Zeit einer der intelligentesten Menschen gewesen ist, die je gelebt haben. Also als er jung war, schrieb er sehr ärgerlich, als er nämlich entdeckte, dass das Universum nicht ewig ist, sondern einen Anfang haben musste, da schrieb er sehr ärgerlich und sagte, philosophisch wirkt die Vorstellung, dass alles einen Anfang hat, abstoßend auf mich. Wie gerne würde ich ein Schlupfloch finden. Also wenn ich mal zwischendurch eine Pause mache, nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich will euch einfach eine Gelegenheit geben, mal drüber nachzudenken. Also dieser letzte Satz, wie gerne würde ich ein Schlupfloch finden, und ich kann euch sagen, ich vermute sehr stark, warum er ein Schlupfloch finden wollte. Weil er war schlau genug, sich selber zu sagen, wenn es einen Anfang gab, was ist Hans? Da muss es einen Anfänger gegeben haben, da muss es jemanden gegeben haben, der es angefangen hat. Das ist Logik. Das ist logisch. Seht mal, durch Beobachtungen hat man ja herausgefunden, dass sich das Universum ausdehnt. Ausdehnt. Und wenn man das zurückrechnet, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es alles einmal angefangen hat. Und da kommt bei der Naturwissenschaft der sogenannte Urknall ins Spiel. Also, ich sag mal so, diejenigen, die nicht akzeptieren wollen, dass es Gott gibt, die haben nämlich ein echtes Problem, nämlich mit der Frage, wie hat das denn alles dann angefangen? Was hat denn alles in Bewegung gesetzt? Man kann nicht von einem Anfang ausgehen, ohne einen Anfänger zu haben. Es geht einfach nicht, dass etwas aus dem Zustand des Nichtseins in den Zustand des Seins wechselt, ohne dass Energie hinzugefügt wird. Seid ihr noch alle dabei? Vielleicht an einigen Stellen habt ihr euch noch das ein oder andere erinnert, was ihr in der Physikstunde in der Schule gelernt habt. Ja, also, es geht nicht, dass etwas aus dem Nichtsein ins Sein rutscht, ohne dass Energie hinzugefügt wird. Ohne, dass es etwas gab, was alles in Bewegung gesetzt hat. Seht mal, ihr habt vielleicht den Namen schon mal gehört, Isaac Newton. Isaac Newton war ja ein schlauer Mann, er war auch ein echter Christ, der an die Bibel geglaubt hat, an Gottes Wort, an die Schöpfung Gottes. Isaac Newton hat zum Beispiel die Bewegungsgesetze entwickelt. Und diese Gesetze, die sagen, dass sich eine Sache nur dann in Bewegung setzt, wenn von außen eine Kraft auf es einwirkt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja? So in diese Richtung, ja. Also an dieser Stelle habe ich immer gerne ein Beispiel gebracht. Da hast du ein Maultier stehen, das bewegt sich nicht von der Stelle, bis von außen eine Kraft auf ihn einwirkt, nämlich in Form eines Knüppels. dann bewegt sich das. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn da irgendwelche Tierschützer dabei sind, irgendwelche sogenannte Aktivisten, die könnten darüber jetzt irgendwie beleidigt sein, wenn ich da das arme Maultier erwähne, was dann mit dem Knüppel in Bewegung gebracht wird. Deswegen bringe ich immer lieber das Beispiel von den Billardkugeln, weil die Kugeln beim Billardspielen, die bleiben bewegungslos liegen, solange keine Kraft von außen auf sie einwirkt. Alle verstanden? Dann gehen wir einen Schritt weiter. Also für mich als jemanden, der an Gott glaubt, ist das überhaupt kein Problem, weil ich glaube, dass ein ewiger Gott alles angefangen hat, als er Himmel und Erde erschaffen hat. Aber wer nicht an Gott glauben will, der muss eine andere Erklärung bringen. Das ist doch logisch, oder? Der muss eine andere Erklärung bringen, wie und wer das alles angefangen hat. Und so kommen diese Leute auf so geheimnisvolle Dinge wie dunkle Materie oder dunkle Energie, aus der das ganze Universum bestehen soll. Habt ihr schon mal gehört, diese Begriffe dunkle Energie, dunkle Materie? Obwohl wahrscheinlich keiner von euch, ich selber eingeschlossen, das richtig begreift und auch erklären kann. Aber das sagt die Naturwissenschaft. Man kann sogar manchmal im Fernsehen Dokumentationen über diese Frage von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, ich glaube einer, den ich mal gesehen habe vor einigen Wochen, der war selber auf der Raumstation unterwegs, ich habe den Namen leider vergessen, und der das versucht hat zu erklären und so weiter. Also, und so kommen diese Leute, weil man eine Erklärung braucht, wie hat alles angefangen, und kommt auf die Dinge wie dunkle Materie oder dunkle Energie, aus der das Universum bestehen soll. Und das, liebe Freunde, das erstaunt mich sehr, dass Leute, die Gott ablehnen, weil sie nicht an etwas glauben wollen, das man nicht sehen kann. Das ist zwar falsch, aber ich verstehe, was die damit meinen. Aber was mich total irritiert ist, dass genau die gleichen Leute bereit sind, an dunkle Materie oder dunkle Energie zu glauben, die man auch nicht sehen kann und die man nur hypothetisch prüfen kann. Und damit geben sie nämlich diesen geheimnisvollen Dingen, die geben ihnen Eigenschaften, die die ungelösten Fragen beantworten sollen, obwohl es keine Beweise für ihre Existenz gibt. Seid ihr noch dabei? Bis jetzt war es noch nicht zu kompliziert, oder? Wird noch schlimmer. Nein, wird nicht schlimmer. Wir haben so ziemlich den Höhepunkt erreicht, was die Komplexität meiner Ausführungen angeht. Wie können Wissenschaftler an etwas glauben, was man zumindest zur Zeit weder prüfen noch sehen kann, aber an einen ewigen Gott weigert man sich zu glauben? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und warum das so ist, werde ich etwas später in dieser Botschaft erklären. Warum das so ist, nämlich, dass sie an etwas glauben, was man nicht beweisen und nicht sehen kann, aber sich weigern zu glauben, dass es einen ewigen Schöpfergott gibt. Warum die das glauben, werde ich euch hinterher erklären. Aber so viel steht erst einmal fest. Die Schöpfung um uns herum hat einen Anfang und einen Anfänger. Aber das ist nicht der einzige Hinweis auf die Existenz Gottes, liebe Freunde. Das Zweite, was ich erwähnen will, die Ordnung in der Schöpfung, das setzt einen Designer voraus. Design und Ordnung setzen immer Intelligenz voraus. Design und Ordnung setzen einen Designer voraus. Und das brachte sogar Albert Einstein, den ich eben schon mal zitiert hatte, kurz vor seinem Tod, 1955, also 5 Jahre später ist er gestorben, das brachte sogar Albert Einstein zu einem Glauben an einen Schöpfergott. Albert Einstein sagte 1950, also 5 Jahre vor seinem Tod, sagte er: Ich kann kein Atheist sein, denn es gibt einen Gott. Es muss einen Gott geben, sagte er. Das Universum besteht aus mathematischen Gesetzen und Prinzipien, und hinter mathematischen Gesetzen und Prinzipien muss Intelligenz stehen. Und wo es Intelligenz gibt, da muss es auch eine Person geben. Das ist schon interessant, was der sich durch Nachdenken, auf welche Ergebnisse er gekommen ist. Einstein erkannte also, dass es hinter der Ordnung und hinter dem Design einen Designer geben muss. Und das, liebe Freunde, das trifft im Grunde genommen auf alles zu, was wir kennen. Auf alles. Zum Beispiel weiß jeder von uns, dass hinter einem Auto ein Konstrukteur stehen muss. Zum Beispiel weiß jeder, dass hinter einem Gemälde ein Künstler stehen muss. Und jeder weiß, dass hinter einem Buch ein Autor stehen muss. Nur bei der Schöpfung, bei der gigantischen Schöpfung des Universums, da meinen manche Leute, dass es keinen speziellen Schöpfer geben muss, sondern nur dunkle Materie oder dunkle Energie. Das ist Schwachsinn. Das ist Unsinn. Dabei steht hinter der Schöpfung ein genialer Schöpfer. Und ein genialer Plan. Und ich sage euch, das Universum hat so eine gigantische Ordnung, das ist also wirklich 2004, vielleicht einige unter euch, die schon ganz alt sind, die erinnern sich an 2004, da hat man, ich glaube, von British Guiana, von dem Weltraumbahnhof der Europäer, hat man eine Sonde ins All geschickt, die hieß Rosetta. Die hatte als Ziel irgendwie einen Komet, glaube ich. Und die hat den auch erreicht nach 10 Jahren Flugzeit. Das haben die vorher ausgerechnet. Und das Ding ist tatsächlich nach 10 Jahren, obwohl sich im Weltall alles bewegt, hat diese Sonde hat ihr Ziel erreicht, ging dann in den Orbit, also in den Umlauf um diesen Komet herum, und dann haben die da ein Labor abgeworfen mit so einem Ballon, da titscht er dann ein paar Mal auf, vielleicht erinnern euch einige daran, und hat dann da unten auf der Oberfläche, ging das Ding auf, hatte die Größe eines Kühlschrankes, habe ich mal in der Zeitung gelesen, und dann hat das Fotos gemacht und zurückgeschickt. Hat leider nicht lange gehalten, weil das Ding, wo das gelandet ist und wo dann dieser Kühlschrank in Aktion trat, da war alles ein bisschen uneben am Untergrund, da ist das Ding umgekippt und hat die Funktion verloren. Aber was ich damit sagen will, ist, was die Leute alles berechnen können, die konnten 10 Jahre Flugzeit mitten durch Gestirne, die sich alle bewegen, haben die Flugbahn berechnet, dass das nach 10 Jahren genau da ankam, wo es hin sollte. Das ist eine Ordnung. Deswegen, sonst könnten die das nicht berechnen, wenn da keine Ordnung wäre, wie das alles sich bewegt. Ist doch klar. Das ist eine Ordnung. Und dann sagen die Leute zu mir und zu euch allen: Diese Ordnung ist durch eine gigantische Explosion entstanden. Schon mal gehört die Theorie? Wie nennt man die Theorie? Den Urknall. Ja? Und dabei ist das ist naturwissenschaftlich immer und jederzeit überall belegbar. Explosionen bringen nie Ordnung hervor. Nie. Explosionen zerstören Ordnung. Immer und überall. Und da merken wir schon, irgendwas stimmt am Denken nicht. Dass die Leute einfach nicht weiter bis zum Ende durchdenken. Seht mal, alles im Universum ist perfekt abgestimmt aufeinander. Und es ist, ich gehe mal so weit zu sagen, es ist perfekt abgestimmt auf das Leben auf der Erde. Ja, wir leben in einem außerordentlich privilegierten Planeten. Also Naturwissenschaftler sind ja der Meinung, dass die Voraussetzung, um komplexe Lebensformen hervorzubringen, bei uns auf der Erde geradezu ideal sind. Geradezu ideal. Zum Beispiel der Abstand unseres Sonnensystems zum Zentrum der Milchstraße. Das ist einfach einmalig. Oder die Entfernung der Erde zur Sonne. Also die Erde zieht ja in 150 Millionen Kilometern Entfernung ihre Bahn um die Sonne. Und damit befindet sie sich in einem ganz schmalen Gürtel um die Sonne herum, in dem Leben überhaupt nur möglich ist. Oder denken wir an die Achsneigung der Erde von 23 Grad. Diese Achsneigung, die sorgt dafür, dass wir ein moderates Klima mit verschiedenen Jahreszeiten haben. Oder denken wir an die richtige Größe des Mondes. Weil unser Erdmond ist im Verhältnis zu seinem Mutterplaneten Erde relativ groß im Verhältnis dazu. Und diese Größe des Mondes, der um die Erde kreist, der sorgt dafür, dass die Erde trotz ihrer Schrägstellung nicht anfängt zu wackeln oder zu wabbern oder zu eiern. Das macht der Mond und beschert uns dadurch ein gleichmäßiges Klima, ohne dass kein Leben auf der Erde überhaupt möglich wäre. Oder denken wir an das Magnetfeld der Erde. Das Magnetfeld der Erde, das sorgt dafür, dass unser Planet gegen die schädliche Strahlung von Sonne und Weltraum abgeschirmt wird. Oder denken wir an die Größe der Sonne. Die Größe und auch die Temperatur der Sonne haben für das Leben auf der Erde genau die richtigen Werte. Oder als letztes nenne ich einfach noch die Größe des Planeten Jupiter. Seht mal, unser Sonnensystem braucht einen riesengroßen Jupiter mit einer fast kreisrunden Bahn um die Sonne, um möglichst viele Asteroiden wie ein Staubsauger aufzusaugen, damit sie nicht die Erde treffen oder gefährden. Das sind nur ganz wenige Details, die ich gerade genannt habe. Nur wenige Details. Aber diese wenigen Details, die müssen alle gleichzeitig vorhanden sein, wenn Leben auf diesem Planeten existieren soll. Seht mal, und die Ausgewogenheit und die Präzision dieser Voraussetzungen sprechen von der Intelligenz eines Planers. Und dabei habe ich noch überhaupt nichts gesagt, gar nichts gesagt, über die ungeheuer Kompliziertheit des Lebens, die sich niemals zufällig hätte entwickeln können. Und dass das unmöglich ist, das haben schon vor 200 Jahren Männer wie Louis Pasteur, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört den Namen, oder dem Italiener Redi, das haben die schon vor 200 Jahren bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass das unmöglich ist, dass sich Leben zufällig entwickeln sollte. Manchmal bringe ich Beispiele aus dem Bereich Leben oder Biologie oder was auch immer. Und das ist so faszinierend. Da könnte man eine ganze Bibelwoche von halten. Mir fällt nur spontan ein Beispiel, was ich mal gelesen habe. Das größte Wunder, schrieb ein Wissenschaftler, im ganzen Universum ist die Geburt eines Kindes. Ja, und die meisten von euch haben Kinder zu Hause und die haben das alle schon hinter sich, als ihre Frauen dann schwanger wurden und dann irgendwann niederkamen und so weiter. Ja, das Baby, was im Bauch einer Mutter unter dem Herzen heranwächst, ist ja an den Blutkreislauf der Mutter angeschlossen. Das heißt, das Herz des kleinen Säuglings oder des kleinen Embryos hat alle Funktionen oder hat alle Bestandteile, die auch unser Herz hat. Und wir wissen, unser Herz besteht aus im Wesentlichen zwei Kammern. Ich habe mal bei uns in der Versammlung haben wir einen Arzt und der hat mir hinterher gesagt, Rudi, es sind ganz viele Kammern in dem Herzen. Aber ich weiß, was du meinst. Sag immer, im Wesentlichen zwei Kammern, die rechte und die linke Herzkammer. In die eine Kammer fließt das Blut, was von den Organen zurückgeflossen ist und wird von da aus in die Lunge gepumpt und da wird der Kohlendioxid abgesondert und Sauerstoff aufgenommen. Dann geht es in die andere Herzkammer und von da aus geht es dann wieder in die Organe. So funktioniert das in der Regel. Und die beiden Kammern bei jedem von uns, die sind getrennt durch eine sogenannte, wie heißt das?
Herzscheidewand.
Hey, du bist ein Mediziner, stimmt's?
So,
ja, aber du hast Ahnung, merke ich schon. Herzscheidewand, die trennt die beiden Kammern, weil das darf nicht vermischt werden, das Blut. Sobald diese Herzscheidewand verletzt wird, muss sofort notoperiert werden, stimmt's? Weil das muss verhindert werden. Aber jetzt kommt das Wunder des Universums, die Geburt eines Kindes. Bei einem Embryo, also bei einem ungeborenen Kind, hat man in dieser Herzscheidewand ein Loch. Da gibt es ein Loch drin. Das Blut der Mutter fließt also in die eine Kammer und direkt durch die Herzscheidewand in die nächste Kammer und von da in die Organe. Und jetzt kommt das Wunder. Bei der Geburt und nur bei der Geburt wird ein einziger Muskel, nur ein Muskel, der wird einmal im Leben dieses Menschen, der da geboren werden soll, einmal wird dieser Muskel aktiviert. Und das ist, das Loch geht zu. Na, ist das ein Wunder? Wie soll das denn durch Evolution entstehen, Leute? Das meint der Paulus, wenn er sagt, durch Nachdenken wahrgenommen. Das kann nicht durch Zufall passieren. Da ist ein intelligenter Designer dahinter, der das alles geschaffen hat, gemacht hat. Das war also ein kleiner Ausflug, den wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber es kam mir so einfach, dass ich das mal bringen sollte, auch wenn wir hinterher 5 Minuten länger machen. Ist das schlimm, 5 Minuten länger, Christian? Nee, gar nicht. Rudolf? Okay, also ich bemühe mich schon an euch zu denken, ihr braucht alle euren Schlaf, obwohl wir Wochenende jetzt haben. Morgen früh können wir mal 1 Stunde länger schlafen. Also ich sag mal so, wahrscheinlich sind die meisten hier von euch einfache Leute, wie ich zum Beispiel, ja? Und deswegen schaut euch doch nur mal diese Bilder hier an. Wenn ich euch so Bilder zeige von der Schönheit der Schöpfung, einen sternenübersäten Nachthimmel zum Beispiel oder einen Sonnenuntergang auf dem See oder ich zeige euch ein Bild von den herrlichen Farben im Herbst oder ich zeige euch ein Bild von einem wunderschönen Regenbogen. Also kann sich jemand vorstellen, dass diese Schönheiten, die allesamt Ruhe und Harmonie und Ordnung ausstrahlen, dass diese Schönheiten durch planlosen, gewaltsamen Zufall entstanden sind? Seht mal, ich erinnere euch daran, was wir gerade am Anfang aus der Bibel vorgelesen haben. Römer 1, Vers 20, da haben wir gelesen, seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Oder wir lesen im Psalm 19, Vers 2 und 3, da lesen wir, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Also, liebe Freunde, wir sehen die Schöpfung, die Existenz Gottes in der Schöpfung darin, dass alles einen Anfang hatte und dass die Ordnung im Universum von großer Intelligenz zeugt. Aber es gibt noch andere Beweise für die Existenz Gottes. Es gibt nicht nur die äußeren Beweise der Schöpfung, sondern es gibt auch zum Beispiel das innere Zeugnis des Gewissens. Das ist auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man sich mal mit ein bisschen mit Paläontologie, also mit der Geschichte der Menschheit und so weiter, beschäftigt. Zum Beispiel, seht mal, was ich damit meine ist, dass auch unser Gewissen von der Existenz Gottes zeugt, weil alle Menschen haben eine Ahnung von Gott, egal wo die wohnen, ob in Europa, in Asien, in der Antarktis, in Afrika oder egal wo sie wohnen. Und die Bibel bestätigt das auch. Da lesen wir zum Beispiel, wir haben es ja in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, im Römer 1, die Verse 21 und 28, da heißt es, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte sie Gott einem verkehrten Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Also Paulus schreibt hier, dass die Menschen von Gott wussten, es aber nicht anerkannt haben. Sie wussten, dass es Gott gibt. Und jeder, der aufmerksam durch die Schöpfung geht und nachdenkt über das, was er da sieht, kommt zu dem Ergebnis, da muss jemand sein. So wie das der Albert Einstein auch gemacht hat. Es muss einen Schöpfer geben, weil alles spricht von Intelligenz. Und da, wo Intelligenz ist, da muss es auch einen Schöpfer geben, eine Person geben. Nun bedauerlicherweise, nach allem, was ich gelesen habe von Albert Einstein, er ist nie, ich sage leider, weil ich nicht weiß, was er in den letzten Momenten seines irdischen Lebens noch alles durch den Kopf ging, er ist nie über den Glauben an einen Schöpfergott hinausgekommen. Obwohl er sicherlich die Voraussetzungen gehabt hätte, darüber hinaus zu denken. Weil Gott hat uns den Verstand gegeben, den ja der Albert Einstein im Übermaß verglichen mit meinem Verstand bekommen hat. Er hat uns diesen Verstand gegeben, damit wir nicht nur fragen, wie der Albert Einstein. Er hatte sich auf die Fahne geschrieben, er wollte die Methodik der Schöpfung, wie das alles zustande kam, das wollte er ergründen. Hätte er aber die Frage anders formuliert, hätte er zum Beispiel die Frage formuliert, kann ich diese intelligente Person, die dahinter stehen muss, kann ich die persönlich kennenlernen? Dann bin ich davon überzeugt, dann hätte er sie kennengelernt. Weil das sagt die Bibel. Wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist Gottes Wort. Seht mal, also Paulus schreibt hier, dass die Menschen von Gott wussten es, aber nicht anerkannten. Das heißt, Menschen wissen von Natur aus, dass es einen Gott gibt. Und das deckt sich mit dem, was ein Mann mit Namen Jean Piaget herausgefunden, untersucht hat. Jean Piaget war ein Schweizer Kinderpsychologe, der untersuchte die Entwicklung des religiösen Denkens und er entdeckte, dass es für Kinder selbstverständlich ist, dass Gott die Welt und die Tiere und die Pflanzen und die Menschen, dass Gott das alles geschaffen hat. Piaget sagte einmal, der Glaube an Gott ist uns mitgegeben. Der Mensch ist auf Gott hin angelegt. Atheismus wird Menschen anerzogen, aber der Glaube an den Schöpfergott steckt von Natur aus in uns. Das ist wieder eine kleine Pause zum Nachdenken. Ja? Der Glaube an einen Schöpfergott steckt von Natur aus in uns. Der weiseste Mensch, der je gelebt hat, der hieß ja, lauter, Salomo, brauchst keine Angst haben, ich führe dich nicht in das Licht, Christian. Salomo, der hat dieses Prinzip, was der Jean Piaget so formuliert hat, der hat das viel kürzer zusammengefasst, der hat gesagt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Diese Ahnung, dass es ihn gibt, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das hat Gott gemacht. Das hat Gott gemacht. Das ist so ähnlich wie auf dem Bauernhof mit den Gänsen, die da gemästet werden. Ein riesen Pferch mit Gänsen, ein paar hundert Gänse. Und alles ist friedlich und so weiter. Aber einmal im Jahr wird dieser ganze Pferch von einer gewaltigen Unruhe ergriffen. Dann fangen diese Gänse alle wie die Wilden durcheinander zu laufen und zu flattern und zu schnattern. Wahrscheinlich kriegen die da auch alle Gänsehaut. Wisst ihr, wann das ist? Wann dieser Zeitpunkt ist, wenn die alle durcheinander laufen? Ich hab immer früher gedacht, ja, zu St. Martin, wenn es in die Röhre geht. In die Backröhre meine ich jetzt, ja? Nein, das ist nicht dann, wenn die unruhig werden. Sondern die werden dann unruhig, wenn ihre wilden Artgenossen über ihre Gehege ziehen. Also die Wildgänse, wenn die rüberziehen, dann wird diese Pferch mit Gänsen, die werden von einer Unruhe ergriffen, weil sie irgendwie merken, hey Mann, das muss doch mehr geben als nur diese Vollpension am Bauernhof. Da werden sie unruhig, weil das in ihnen steckt. Und genau das Gleiche über Gott, den Schöpfer, steckt in uns allen. Und Paulus sagt, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Deswegen hat Gott sie dahingegeben. Das ist tragisch. Das ist ein anderes Thema, über das ich gerne mal predigen würde. Über den Zorn Gottes. Seht mal, dass wir überhaupt eine Ahnung von Gott haben, das ist eigentlich schon ein Beweis für seine Existenz. Denn woher sollen wir die Idee eines vollkommenen Gottes haben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen, wenn nicht von ihm selbst? Ist doch klar auch. Und das haben wir nämlich nicht von dem Amöben geerbt. Haben wir nicht. Seht mal, die meisten Menschen glauben an einen Gott, irgendeinen Gott, vor dem sie einmal Rechenschaft ablegen müssen, weil Gott dieses Wissen um seine Existenz in uns Menschen hineingelegt hat. Jetzt mag der ein oder andere von euch denken, naja, es gibt aber gewaltige Unterschiede in dem Gewissen. Sogar die Bibel schreibt davon, dass es da Leute gibt, deren Gewissen ist wie ein Brenneisen, hart und so weiter. Aber ich sage euch was, je weiter sich der Mensch von dem einen wahren Gott, wie er sich uns in seinem Wort der Bibel offenbart, je weiter sich der Mensch von diesem wahren Gott entfernt hat, desto bizarrer wird seine Vorstellung von diesem Gott bis hin zur völligen Leugnung seiner Existenz. So ist das. Und da merken wir schon, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich bewegt. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Aber die Menschen wissen nicht nur, dass es Gott gibt, sondern die Menschen wissen auch, weil Gott das auch in uns hineingelegt hat, die wissen auch, was richtig und falsch ist oder was gut und böse ist. Und auch das, dass wir das unterscheiden können, ist ein Beweis für die Existenz Gottes. Und ich glaube, dass die meisten von euch die 10 Gebote kennen, oder zumindest einige davon. Vielleicht nicht mehr alle, sondern einige davon. Die sogenannten 10 Gebote, die damals dem Volk Israel gegeben worden sind. Wir alle wissen auch, dass niemand diese 10 Gebote 100% erfüllen kann. Oder hat das einer von euch schon mal geschafft, alle 10? Und es sind nur 10. Wenn ich da die Bücherregale sehe mit den Auslegungen der Gesetze in Deutschland alleine, egal auf welcher Sparte, ob Steuerrechte oder was auch immer, ja, keiner kann das. Hat das einer mal geschafft? Ich sehe keine Handzeichen. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthaltungen. Also, ihr merkt schon, worum es geht. Als ich groß geworden bin, ich bin in Österreich groß geworden, als Österreicher natürlich, und bin groß geworden in der römischen Kirche. Und für mich war es obligatorisch, jeden Samstag zur Beichte zu gehen. Und weil ich wusste, dass ich nicht die Gebote nicht halten kann, nicht mal annähernd, habe ich immer alle 10 Gebote, ich kannte sie alle auswendig. Wer kennt denn von euch die 10 Gebote auswendig? Kann ich mal die Ältesten fragen, die sollen mal umdrehen, sich mal gucken. Ich sehe keine Handzeichen. Das wäre doch mal ein Thema für eine Bibelwoche. Die 10 Gebote. Ich habe die 10 Gebote immer runtergerasselt. Wenn ich da in dem Beichtstuhl saß, habe ich sie alle 10 runter und habe bei jedem Gebot gesagt, habe ich gemacht. Habe ich übertreten, habe ich übertreten, habe ich übertreten. Weil ich nichts anbrennen lassen wollte, dass da was schief läuft. Also wir alle kennen die 10 Gebote. Wir alle wissen, dass niemand diesem Gesetz 100% entsprechend leben kann. Und dann lesen wir nach Römerbrief Kapitel 2 folgende Sätze. Wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes, also den 10 Geboten haben, wenn die von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie dieses Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes, also der 10 Gebote, dass die Forderungen ihnen ins Herz geschrieben sind. Und das zeigt sich an ihrem Gewissen. Das heißt, liebe Freunde, dass es in jeder Volksgruppe, egal wo die lebt und wann die gelebt hat, in jeder Volksgruppe gibt es Verhaltensweisen, die verboten sind und die bei Übertretung ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Und das liegt nur daran, weil Gott einen moralischen Verhaltenskodex in die Herzen der Menschen geschrieben hat. Aber auch hier gilt genau dasselbe mit der Existenz Gottes. Hier gilt genau das Gleiche. Je weiter sich Menschen von diesem wahren Gott entfernen, dessen kaputter ist dieser Verhaltenskodex. Ist auch eigentlich auch natürlich, weil die weg sind von Gott, dem Geber dieses Verhaltenskodexes, Kodizes. Also ich muss mal sagen, nachdem ich diese kurzen Ausstecher in verschiedene Beweisführungen gemacht habe, will ich jetzt zum Ende einfach sagen, dass es wirklich logisch ist, eigentlich an Gott zu glauben. Aber, und das ist die Frage, die ich jetzt gegen Ende anfange zu stellen und zu beantworten. Wenn es so logisch ist, an Gott zu glauben, warum glaubt dann nicht jeder Mensch an Gott? Das ist da auch eine logische Frage, die man stellen kann. Ja? Wenn das so logisch ist, wie du das gerade erklärst, dass keiner da eigentlich rumrum kann, zu sagen, ja, es gibt es existiert einen Schöpfergott und so weiter. Wenn das so logisch ist, warum glaubt da nicht jeder? Wie kann es sein, dass trotz logischer Argumente und trotz der Dinge, die in unser Herz geschrieben sind, wie kann es sein, dass da nicht alle an Gott glauben? Und dass es eine relativ großen Unterschiede in der Wahrnehmung von Gut und Böse gibt. Das haben wir doch auch schon alle erlebt. Große Unterschiede. Seht mal, die Sünde, die durch Adam und Eva Einzug genommen hat, die hat dafür gesorgt, dass wir am allerliebsten nur uns selber Rechenschaft geben, wie es mit unserem Leben aussieht und was bei uns gut oder schlecht läuft. Am liebsten geben wir nur uns selber Rechenschaft. Und deswegen, und ich hatte am Anfang gesagt, das werde ich später erklären, deswegen sind Menschen eher bereit, an dunkle Materie oder dunkle Energie zu glauben, weil diese Dinge wie dunkle Materie, dunkle Energie keine unangenehmen Fragen stellen, wie es der Fall wäre, wenn es einen persönlichen und heiligen Gott gäbe, vor dem wir einmal stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen glaubt man lieber an diesen Mist mit dunkler Energie und dunkler Materie. Da befürchten die Menschen keine Fragen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du so dreckige Gedanken? Warum bist du so böse mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann? Dunkle Materie und dunkle Energie stellen solche Fragen nicht. Deswegen sind Leute eher bereit, an diesen Quatsch zu glauben, weil sie wissen instinktiv hier drin, dass wenn sie vor dem Schöpfergott stehen, vor dem Heiligen, da gibt es keine Ausflüchte. Da wird alles offenbar. Seht mal, habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir trotz der Hinweise auf die Existenz Gottes, wenn wir weiterhin leugnen, dass es ihn gibt? ist ja auch mal wert, darüber weiter nachzudenken, bis zum Ende durchzudenken. Ich will es euch sagen, unser Denken wird inhaltslos und unser Herz und unser Gewissen wird dunkel und in der Folge davon geht die ganze Gesellschaft ethisch und moralisch immer mehr den Bach runter. Das erleben wir. Nicht nur in der westlichen Welt. Genau gesagt, genau das sagt uns auch der Abschnitt, über den wir heute Abend im Besonderen nachdenken. Der Abschnitt im Römer 1. Und da lese ich jetzt, am Anfang hat man die drei Verse 19 und 20 oder 18, 19, 20 gelesen. Und jetzt lesen wir Römer 1, Vers 21 bis 32. Da heißt es weiter, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Die Liste geht eigentlich noch weiter. Aber ich höre hier einmal auf, weil ich einfach hier schon zeigen kann, das ist doch eine außerordentlich nüchterne Beschreibung der Menschheit. Ich könnte auch sagen, eine nüchterne Beschreibung unserer Gesellschaft. Aber damit ist noch nicht Schluss, liebe Freunde, weil die Bibel geht noch weiter. Wir lesen weiter in diesem Abschnitt, obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Bei einer anderen Botschaft habe ich an dieser Stelle, wenn ich diesen Satz zitiere, ein Foto, ich glaube, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, aus dem Bundestag, wo der Bundestag beschlossen hat, die Legalität der homosexuellen Ehe, Ehe für alle. Da haben viele Bundestagsabgeordnete, Vertreter des Volkes, die haben mit Sekt und mit Konfetti und mit Girlanden sich zugeprostet und gejubelt. Und da musste ich immer dran denken, an diesen Satz, obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt nach Gottes Gesetz, den Tod verdient hat, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Ich sage euch, liebe Freunde, wenn wir Gott leugnen, dann denken wir, wir könnten tun, was wir wollen. Aber aus der Perspektive Gottes beginnt damit unser moralischer Zerfall. Aus der Perspektive Gottes beginnt damit unser Abwärtstrend. Aber aus der Sicht derer, die Gott ablehnen und die sich selbst zum Maßstab für Gut und Böse setzen, für die ist das alles akzeptabel und Ausdruck totaler Freiheit. Und ich kann euch alle nur bitten, lasst es in eurem Leben bitte nicht so weit kommen. Wenn ihr eure Augen öffnet und die Dinge anschaut, die auf die Existenz Gottes hinweisen, dann ist der Glaube an diesen Gott total vernünftig und rational. Aber auch wenn das alles noch so logisch klingt, und noch so logisch ist, so muss ich dir doch sagen, dass die Hinweise auf Gottes Existenz nicht ausreichen, um ihn persönlich kennenzulernen. Das reicht nicht aus. Gott will nämlich, dass wir trotz aller Hinweise auf ihn einen Schritt im Glauben machen. Und damit meine ich nicht einen Glauben im Sinne für irgendetwas für wahr halten. Nein, nein. Gott erwartet von uns einen Schritt des Vertrauens. Das ist biblischer Glaube, wenn die Bibel von Glauben redet. Zum Beispiel lesen wir im Neuen Testament in dem sogenannten Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, wenn wir aufgrund der Fülle der Beweise von der Existenz Gottes überzeugt sind und nach ihm suchen, dann werden wir ihn finden. Und ich glaube, Einstein hätte ihn gefunden. Er hätte ihn gefunden, weil Gott uns verspricht, Matthäus 7, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und den Anklopfenden wird aufgetan werden. Das ist die frohe Botschaft. Gott liebt dich, obwohl du ein totaler Sünder bist. Gott liebt dich. Und obwohl du seine Gebote unzählige Male übertreten hast. Gott liebt dich. Das ist unglaublich. Aber wir haben einen unglaublichen Gott, einen gewaltigen Gott. Er will dich erretten, damit du eine Ewigkeit lang bei ihm, unmittelbar mit ihm, Gemeinschaft haben kannst. Ewig. Dafür hat er einen Plan gefasst. Und dieser Plan, den Gott gefasst hat, um das möglich zu machen, hat ihm das Größte abverlangt. Seht mal, Gott hat uns mit einem ganz bestimmten Zweck, oder ich könnte auch sagen, Gott hat uns mit einem ganz bestimmten Ziel erschaffen. Er sagte ganz am Anfang, als er den Menschen gemacht hat, im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, da heißt es, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Also Gott hat uns geschaffen, um mit uns eine persönliche Beziehung zu haben. Um uns zu lieben. Das war Gottes Ziel, als er uns geschaffen hat. Das ist der Grund unserer Existenz. Und so hat Gott uns gemacht. Aber eine Grundbedingung für Liebe, liebe Freunde, ist Freiheit. Um lieben zu können, müssen wir frei sein. Und Gott hat uns Menschen, als er uns gemacht hat, die Fähigkeit gegeben, in Freiheit Entscheidungen treffen zu können. Seht mal, wenn ich hier nach Bietigheim oder Stuttgart oder Ludwigsburg in einen Spielwarenladen gehe und hol da eine Puppe, eine Handpuppe oder ein Teddybär oder was auch immer, manche von diesen Puppen haben einen Knopf am Rücken oder eine Strippe am Rücken. Wenn ich da dran ziehe, dann sagt die Puppe, ich hab dich lieb. Kennt ihr das, ja? Ich hole so eine Puppe und gehe zum Christian und halte die Puppe vor seine Nase und ziehe an der Strippe und die Puppe sagt zu dir, ich hab dich lieb. Christian, bedeutet dir das was? Bitte?
Ich glaub nicht.
Glaub's nicht. Hans, dir?
Nee, überhaupt nicht.
Also ich sag euch mal was. Es sind sicherlich die schönsten Worte in der menschlichen Sprache. Ich habe dich lieb. Stimmt's? Aber es bedeutet dir und dem Hans und uns allen, es bedeutet uns deswegen nichts, weil wir möchten gerne diese schönen Worte nur von jemandem hören, der sich frei entschieden hat, sie dir zu sagen. Stimmt's? Und deswegen sage ich, Liebe beinhaltet immer eine Entscheidung, eine Wahl. Und unsere Eltern, unsere Voreltern, Adam und Eva, die haben diese Fähigkeit, sich frei entscheiden zu können, die Gott ihnen gegeben hat. Sie haben die missbraucht und haben einen anderen Weg gewählt und sind in Sünde gefallen. Seht mal, und weil sie die falsche Wahl getroffen haben, wurden sie durch diese Sünde von ihrem Schöpfer getrennt. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Und das ist eigentlich die wörtliche Bedeutung von dem Begriff Sünde. Sünde heißt übersetzt Zielverfehlung. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Und es ist diese Sünde, die eine Mauer gebaut hat zwischen uns und Gott. Ich nenne sie einfach mal die Mauer der Sünde, die uns von Gott trennt, liebe Freunde. Und die Bibel beschreibt das auch ganz sachlich und nüchtern, damit jeder von uns klar sieht, worum es hier eigentlich geht. Die Bibel sagt im Alten Testament durch den Propheten Jesaja: Eure Sünden sind es, die eine Mauer gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden sind es. Deine Sünden sind es. Seht mal, wenn ich euch hier anschaue, ihr guckt alle ziemlich fromm aus der Wäsche. Und ihr könnt damit auch wirklich manche in der Gemeinde oder auch mich beeindrucken, wo ich sage, oh, das ist eine fromme Truppe. Aber Gott beeindruckt ihr damit nicht, weil er schaut immer hinter die Fassade und sieht in das Herz und er sieht eure Übertretungen. Immer und immer und immer und immer wieder, dass ihr Sünder seid. Dass ihr auch durch diese Mauer der Sünde von Gott getrennt. Und das gilt für jeden und für jede von uns. Und jeder von uns muss daraus auch die Konsequenzen tragen, weil Gott für diese Sünden einen Preis festgelegt hat, den wir bezahlen müssen, weil wir gesündigt haben. Er hat einen Preis festgesetzt. Und dieser Preis, der wird festgeschrieben in der Bibel. Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, da wird der Preis genannt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Bezahlung für die Sünde. Und dieser Tod ist die Bestrafung für unsere Sünde. Und dabei geht es nicht um den Friedhof. Das macht uns schon Mühe genug, wenn wir Abschied nehmen müssen von jemandem, den wir lieb hatten. Nein, wenn die Bibel hier von Tod redet, dass das die Bezahlung für die Sünde ist, dann meint sie Trennung von der Quelle des Lebens. Trennung von der Quelle des Lebens. Und Quelle des Lebens ist? Der lebendige Gott. Also, die Bezahlung für die Sünde ist Trennung von der Quelle des Lebens. Das sagt Gottes Wort, liebe Freunde. Das ist der Lohn für die Sünde. Und ich sage euch noch was. Wenn dieses Problem Sünde in deinem Leben, jetzt hör genau zu, wenn das nicht geklärt oder beseitigt wird, bevor du hier diese Bühne verlässt, sprich stirbst, dann wird diese Trennung von der Quelle des Lebens festgeschrieben für ewig. Das ist ernst. Das ist kein Larifari, ich stehe hier nicht, weil ich Langeweile habe, sondern weil es mein Auftrag ist, euch das zu sagen, dass es sehr ernst ist, wenn du morgen stirbst und du weißt nicht, wie lange du noch leben wirst. Dann kann es zu Ende sein und wenn du versäumt hast, dieses Problem Sünde zu lösen in deinem Leben, solange du hier bist, dann kann es für ewig zu spät sein. Das ist ernst. Ich bitte euch, denkt drüber nach. Und deswegen ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen und an unserer Stelle in das Gericht Gottes gegangen über unsere Sünden. Er hat am Kreuz bezahlt diesen Lohn für unsere Sünde. Er ist am Kreuz gestorben und er wurde an unserer Stelle von Gott, der Quelle des Lebens, getrennt, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, der ihm sein Leben anvertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deswegen hören wir, wie er am Kreuz laut schreit: Was hat er geschrien? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Augenblick, wo der Sohn Gottes von der Quelle des Lebens abgeschnitten wurde. Manchmal lesen wir bei uns in der Gemeinde auch im Propheten Jesaja Kapitel 53, gibt es einige Beschreibungen von dem, was der Herr Jesus gefühlt hat in seinem Herzen, als er da ans Kreuz ging. Da steht dann, glaube ich, im Vers 8. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Das war der Augenblick, wo er getrennt war von Gott. Das war für ihn viel, viel schlimmer als die Schmerzen, die körperlichen, von der Geißelung oder Kreuzigung. Getrennt zu sein von der Quelle des Lebens. Und das hat er gemacht, damit du zu ihm kommen kannst und ihm dein Leben anvertrauen kannst und gerettet wirst, weil er bezahlt hat für dich, wenn du es willst, wenn du es annehmen willst. Und deswegen fährt die Bibel, hört nicht auf mit einem Punkt oder Ausrufzeichen, der Lohn der Sünde ist der Tod, sondern mit einem Komma, der geht weiter und heißt, das Gnadengeschenk Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch das Kreuz hat der Herr Jesus die Mauer der Sünde durchbrochen und einen Zugang geschaffen zu dem großen Schöpfergott. Und Gott gibt uns damit die Möglichkeit, dass wir doch noch das ursprüngliche Ziel erreichen können, eine persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Ich sage euch, Leute, das ist ein so herrliches, wunderbares Angebot und du wirst nirgendwo in der Welt ein besseres finden. Dort am Kreuz hat er alles vorbereitet, damit du zu ihm kommen kannst. Und deswegen lade ich dich am Ende dieser Stunde ein, in seinem Namen. Nein, ich lade dich nicht ein, wie das der liebe Rudolf gemacht hat, im Namen unserer Gemeinde hier. Ich lade dich ein im Namen Jesu Christi, der für dich bezahlt hat. Deswegen lade ich dich ein, in seinem Namen zu ihm zu kommen. So wie es die Bibel sagt im Jesaja 55, kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Also wenn du heute dem Herrn Jesus dein Leben anvertrauen willst, dann kannst du ihm das einfach mit einem Gebet sagen. Und über das alles nochmal nachzudenken, wollen wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und das werde ich nicht nur heute Abend singen, sondern auch morgen Abend und auch noch einmal am Sonntagmorgen. Weil dieses Gebet gefällt mir deswegen auch so gut, weil es fast wie ein Gebet sein kann. Und dieses Lied heißt, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz und suche Gnade bei dir. Weil wir müssen zum Kreuz gehen, weil dort der Herr Jesus alles gut gemacht hat. Dort hat er den Preis bezahlt. Und so wie ich es einmal bei einem Chor gehört habe, die haben ein Lied gesungen, da ging es in einer Zeile mit dem Satz, er hat bezahlt, was wir nicht zahlen konnten. Keiner von uns kann diesen Preis bezahlen. Er hat ihn bezahlt und deswegen lade ich dich ein, am Ende dieser Stunde zu dem Herrn Jesus zu kommen. Und du kannst dieses Lied zu deinem Gebet machen. Es geht darum, dass du dem Herrn Jesus deine Sünden bringst, dass du ihn um Vergebung deiner Sünden bittest, weil er nur alleine kann dir die Sünden vergeben. Und dass du ihm als zweites dann dein Leben in seine Hand legst. Herr Jesus, hier, nimm mein Leben in deine Hand, führe du mich bis zum Ziel. Das ist das Zweite, Sündenvergebung und das Leben in die Hand des Herrn Jesus legen. Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Das ist Glauben. Das ist biblischer, rettender Glaube. Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Das kann jeder machen, der noch bei Sinnen ist, der noch einigermaßen klar denken kann. Jeder kann das machen. Jeder ist eingeladen. Aber ich kann es nicht für dich machen. Und deine Frau und deine Freunde oder Bekannten, die dich vielleicht hier hingebracht haben, die können das auch nicht für dich machen. Das musst du alleine machen, mit deinen Worten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich bitte dich, Vergib mir meine Sünden und nimm mein Leben in deine Hand und führe mich bis ins Ziel. Dazu lade ich dich ein im Namen Jesu, im Namen der Person, die alles für dich gut gemacht hat. Und dann das Dritte, was wir nicht vergessen dürfen, nach dem Problem Sünde, dass das geklärt ist: Herr, vergib mir meine Sünden. Und nachdem das die Frage der Herrschaft in deinem Leben geklärt ist: Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Das Dritte, was nicht fehlen darf, ist, wenn du etwas geschenkt bekommst, was macht man dann? Dann danke ich dem Herrn. Das Dritte ist: Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Hast du das schon mal in deinem Leben gemacht? So bewusst und willentlich und ernst? Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann mach es heute. Der Herr Jesus wird niemals zu dir sagen: Was willst du hier? Du warst doch schon mal hier vor 3 Jahren. Nein, der Herr Jesus freut sich über jede aufrichtige Seele, die zu ihm kommt, um ihm das Leben zu übereignen. Wir wollen dieses Lied singen. Ich hoffe, dass jemand da ist, der das mit begleiten kann. Ist da jemand? Ja? Dass wir das singen, bitte sehr.